Ja, herzlich willkommen zur 12. Folge von OMR Takeaway. Mein Name ist Roland Eisenbrand. Mir gegenüber sitzt meine Kollegin Julia Gümbel. Mit der sitze ich hier einmal die Woche und streite mich mit ihr so ein bisschen darüber, was die spannendsten News, die spannendsten Trends, der heiße Gossip aus dem Internet gerade ist. Und ja, Julia, erzähl doch mal, worüber sprechen wir heute?
Also, heute sprechen wir einmal mit Johannes Klisch von Snox über Black Friday und über Black Friday Deals und was das alles mit dem E-Commerce macht. Dann gucken wir einmal mit dem zuständigen Redakteur des OMR-Podcasts hinter die Kulissen von dem Podcast. Der wird nämlich diese Woche 10 Jahre alt. Und dann gibt es noch ein ganz tolles Content-Piece der Woche von Roland. Er kann kaum abwarten, das hier vorzustellen. Er hat so darauf gewartet. Und deswegen müsst ihr euch das alle anhören.
Führt kein Weg dran vorbei, sorry.
Viel Spaß.
Ja, ich glaube, für alle Marketeers, vor allen Dingen für alle E-Commercer hat jetzt gerade die wichtigste Zeit des Jahres angefangen, die umsatzstärkste Zeit, also nicht nur das umsatzstärkste Quartal, sondern jetzt auch mit Singles Day und jetzt vor allen Dingen steht direkt der Black Friday vor der Tür, ist super wichtig und da gucken, glaube ich, alle drauf. Aber erstmal vorweg die Frage an dich. Hast du einen Plan, was du an Black Friday kaufen willst?
Ja, also ich muss tatsächlich sagen, ich gehe da immer sehr geplant dran. Ich bin gar nicht so, dass ich da irgendwie mal schnell und gucke und mich da irgendwie von -80% beeindrucken lasse, sondern ich weiß schon jetzt ganz genau, was für Weihnachtsgeschenke ich brauche und genau die werde ich da dann auch einkaufen. Und ich habe auch gelesen, dass das tatsächlich für Frauen relativ normal ist und ich habe auch eine Freundin, die hat zum Beispiel auch gewartet bis Black Friday und hat sich alles aufgeschrieben, was sie für ihre Wohnung haben wollte, hat dann ihre ganze Wohnung da eingerichtet.
Ja, also kann ich mir schon vorstellen, dass das bei vielen so ist. Ja. Also bei mir ist es ein bisschen so ähnlich. Also du kannst jetzt vermutlich die Weihnachtsgeschenke hier nicht disclosen.
Nein.
Meine Frau und ich wollen für unsere Kinder irgendwie Stapelsteine, wer das nicht kennt, das sind so ein deutsches Startup, die haben solche bunten Steine aus Hartplastik, die man stapeln kann, aber auch verteilen kann, dass man drauf rumklettern kann und so weiter. Die sind aber...
Die willst du für deine Kinder haben?
Genau, für die auch. Die sind schon, haben einen sicherlich gerechtfertigten, aber auch einen hohen Preis. Und und da gucke ich jetzt gerade. Hat mir meine Frau gerade einen Link zu einem, was wieder für deine These spricht, meine Frau gerade einen Link zu einem Presale oder irgendwie Unique sonst was Sale geschickt, wo ich mich mal anmelde, mal gucken, was da so rumspringt.
Ja.
An Rabatten.
Also es ist echt crazy und gefühlt fängt es auch einfach immer weiter vorne an, wann diese, also es gibt Singles Week, es gibt eine Black Week, es gibt irgendwas dahinter, es gibt 70%, es gibt 80%, also nicht mehr lange, bis es die 100% gibt und uns wird alles nur noch hinterhergeschmissen.
Und weil es so schwer ist, weil es so viel ist und so schwer ist, da durchzublicken, haben wir für euch einmal mit einem der deutschen E-Commerce-Experten gesprochen und jemanden, der sich in dem Bereich wirklich super gut auskennt, mit vielen Leuten spricht, sehr viel sieht, nämlich Johannes Klisch, der Gründer von Snox, hat uns ein paar Fragen zu den aktuellen Black Friday-Trends beantwortet. Hört mal rein.
Die Tagesplatte.
Dieser Black Friday ist nochmal besonderer für viele, weil das ganze Jahr lief für E-Commerce scheiße und alle hoffen gerade auf einen geilen Black Friday. Und ich kenne allein 20 Marken, wo ich so weiß, wenn da jetzt Black Friday nicht funktioniert, dann müssen die entweder Insolvenz anmelden oder eine Marke habe ich gerade im Kopf, die wir alle kennen, die dann im Januar irgendwie die Hälfte der Belegschaft entlassen wird. Also man merkt dieses Jahr, dass der Druck, so die Anspannung schon eine andere ist, weil es schon auch, wenn man es hart formulieren will, um Existenzen irgendwo geht. Und das merkt man schon so. Der Ton ist rougher, aber bei uns toi 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 nicht. Das Schlimme daran ist gerade auch, dass die Leute sich, das ist so ein Negativ-Flywheel. Also die Leute überbieten sich gerade mit Rabatten. Wenn man in den letzten Black Fridays bis zu 30%, vielleicht 40%, 50%. Und jetzt, also zwei Marken habe ich mir gestern angeschaut, die gestartet sind. Die geben pauschal 50% auf alles, auch ihre Bestseller. Und das ist vielleicht auch ein kleiner Lifehack hier. Man kann, wie gesund eine Marke ist, wenn man das sich jetzt gerade hier zuhört, schaut euch jetzt an, wie die Sale machen und gerade die Bestseller-Produkte. Wenn man über, so würde ich sagen, 30-40% Rabatt gibt auf seinen Bestseller, dann weißt du schon, die haben Liquiditätsprobleme oder ähnliches. Weil sonst sollte man das niemals machen. Und ich habe mir gestern zwei Marken angeschaut, die haben ihren Black Friday Sale gestartet, auf dem Bestseller 50% Rabatt und dann nochmal, wenn man ein Newsletter anmeldet, nochmal 20% on top, wo du so denkst, der Durchschnittspreis, der AOV geht ja auch so runter, du kannst auch mit Logistikpreisen und so kaum profitabel werden. Und wenn sich dann viele fragen mich dann, Johannes, warum machen die Marken das überhaupt? Da kann man doch gar kein Geld verdienen. Es ist in der Regel fast nur, um Liquidität freizukriegen. Man hat ja die Ware schon bezahlt und ausgegeben. Also das Kapital ist gebunden. Und jetzt geht's gerade, ey, ich brauche einfach neues Geld auf dem Konto, um meine Rechnung zu bezahlen. Also rabattiere ich immer mehr. Es geht gar nicht mehr drum, bin ich auf dieser Order profitabel oder nicht, sondern einfach nur die Ware in Cash umzuwandeln. Aber das ist dann auch wieder dieses negative Flywheel, weil dann musst du Lieferantenrechnung bezahlen und es geht ja nur so weiter. Und da merkt man, schon die letzten 2 Jahre war Black Friday, hat immer wieder einigen Marken den Popo gerettet, nennen wir es mal so. Und jetzt, glaube ich, wird es leider für einige zu eng, weil jetzt gerade alle 50%, 60%, 70% Rabatt geben und der Kunde stumpft ja komplett ab.
Ja. Ich kann mich erinnern, ich habe mir das Thema Black Friday zum letzten Mal, glaube ich, so entweder vor 2 oder vor 3 Jahren angeguckt. Und damals war ein großes Thema diese exklusiven Pre-Sales, dass man versucht, die Sales noch vor den Black Friday eigentlich zu holen, weil da der Lärm so laut ist und die Kosten für Ads so hoch sind, dass man da kaum mehr durchdringt. Ist das aktuell noch ein Thema? Macht ihr das noch oder gibt es da schon einen neuen Trend?
Nee, dieses Presale-Thema, also es gibt 2 Sachen, warum man das macht. Einmal Presale ist, dass du deine Bestandskunden drauf trainierst, per E-Mail wirklich bei dir zu kaufen. Und das funktioniert sehr gut. Also wir machen beispielsweise, der erste Tag eines jeden Sale ist unser Store für Neukunden, nenne ich es mal. Wenn du einfach auf unsere Website kommst, ist geclosed. Da kommst du nicht rein, sondern nur mit einem Passwort, was du per Mail bekommst. Und ja, wir verärgern dann auch einige, aber die wissen, hey, ich muss den Snox E-Mail-Newsletter lesen, dass ich nächstes Mal am ersten Tag kaufen kann. Und das heißt ja, primen die Leute, dass sie so sind. Bis heute, Apple iPhone macht es genauso. Vorbestellung geht nur im App Store. Man weiß, in der App mobil, da werden die ersten Leute freigeschaltet. Und darauf sollte man sich konzentrieren. Und Zweck Nummer 2 oder eine Sache, warum es auch viele gemacht haben, in den letzten Jahren hat DHL angefangen, Strafgebühren einzuführen um Black Friday rum. Also für jedes Paket gab es nochmal, ich will jetzt gar nichts Falsches sagen, aber so 20, 30 Cent Strafgebühren für Pakete, zusätzliche Gebühr an Black Friday, die verschickt werden sollen. Und inzwischen hat DHL jetzt den gesamten November gemacht, weil ich glaube, sie genau dagegen gesteuert haben, weil viele dann früher angefangen haben, um weniger DHL-Kosten zu haben. Aber jetzt fängt es meines Wissens, glaube ich, vom 1. November bis, glaube ich, zu Weihnachten, egal wann man Pakete verschickt, könntet ihr auch mal drüber schreiben. Ich glaube, 25 Cent oder 50 Cent sind es inzwischen pro Paket, was du als Sonderzulage oder sowas hast. Und man muss aber trotzdem sagen, und dann komme ich auch wirklich hier zum Ende bei dem Thema, dass es trotzdem lohnt, Black Friday, egal wann man im November anfängt mit dem Sale, der Black Friday ist trotzdem der profitabelste Kanal. Warum? Weil die Conversion Rate an dem Tag ist ungefähr 3-mal so hoch wie an einem normalen Tag. Und daher kannst du auch doppelt so hohe Marketingkosten zahlen oder auch nochmal 50 Cent Zuschlag von DHL, weil diese übertriebene Kaufbereitschaft rettet dir quasi den Popo. Und daher ist Black Friday selbst trotzdem bis heute noch super, super relevant.
Gibt es da sonst irgendwelche anderen Strategien, von denen unsere ZuhörerInnen noch was lernen können, die ihr vielleicht nicht anwendet, die aber in anderen Branchen genutzt werden oder so? Hast du da irgendwas gesehen, irgendwelche Trends, die jetzt ein bisschen neuer sind?
Also neuere Trends, würde ich sagen, ist dieses Jahr am Black Friday gar nicht so viel zu sehen. In den letzten Jahren haben viele noch im Oktober ein geisteskrankes Gewinnspiel gemacht. Das könntet ihr auch hier in der Folge drüber berichten. Pegador, die machen immer geile Marketing-Stunts, die verlosen jetzt so einen Oldtimer-Porsche im Wert von 80.000 Euro. Warum machen die das? Um ihre, man sagt, E-Mail-Listen, ich weiß nicht ganz genau, wie sie es gemacht haben, oder ihren Meta-Algorithmus, sage ich mal, die Leute heiß zu machen. So ganz viele Touchpoints, dass jetzt jeder was von Pegador hört und dann wird eine Sale-Kampagne gelauncht und dann wird das quasi diese 18.000 Euro nur verrechnet. Das war in den letzten Jahren noch deutlich größer, das Thema. Das habe ich dieses Jahr nur von Pegador so mitbekommen. Aber da könntet ihr mal drüber berichten oder das zu analysieren. Das ist ganz spannend.
Ja, auf jeden Fall vielen Dank an Johannes und für die Offenheit. Es ist auf jeden Fall immer cool, mit ihm zu reden, weil er die Sachen auch immer gut einordnet, finde ich. Was ist denn bei dir jetzt hängen geblieben, Roland?
Ja, ich glaube zwei Sachen. Also das eine, dass die Situation bei einigen schon so dramatisch ist, dass sie da auf die Liquidität angewiesen sind und das dann mit so krassen Rabatten raushauen, das ist ja schon, sind bedenkliche Nachrichten für die deutsche E-Commerce-Branche, glaube ich. Das kann man jetzt nicht so viel von lernen, aber das ist auf jeden Fall bei mir hängen geblieben. Und die zweite Sache fand ich auch interessant, dieses Pegador-Gewinnspiel, dass die da jetzt quasi vorab schon versuchen, irgendwie die Kunden anzuwerben, nennt man das ja, glaube ich, irgendwie im Marketierdeutsch, dass sie irgendwie eine E-Mail-Liste aufbauen, eine große, und versuchen da den Meta-Algorithmus so zu pushen, dass sie möglichst viele Touchpoints durch dieses Engagement schaffen, damit ihre Ads besser und günstiger ausgespielt werden. Das fand ich, auch wenn es vielleicht einige noch kennen, vielleicht kennt es ja auch einige noch nicht, fand ich eine smarte Strategie, die man sich mal angucken kann. Ja, ich will gerne an dieser Stelle noch erwähnen, welche Deals die KollegInnen hier so im OMR-Haus im Gepäck haben. Unsere Education-Sparte bietet nämlich gerade bis zum 2. Dezember noch ganze 51% Rabatt auf alle Weiterbildung an. Ganz sicher kein Black-Friday-Deal wird es aber für die OMR-Festival-Tickets geben. Im Gegenteil, die werden sogar bald im Preis noch steigen. Deswegen solltet ihr da aktuell auch zugreifen, weil danach bekommt ihr sie nicht mehr so günstig. Wir packen euch für beides Links in die Shownotes.
Gruß aus der Küche.
Ja, diese Woche gibt es etwas ganz Besonderes zu feiern hier im Hause OMR. Und zwar wird der OMR-Podcast 10 Jahre alt. Philipp erzählt ja immer gerne die Geschichte, wie er vor 10 Jahren mit seinen Kindern im Kinderwagen spazieren gegangen ist und da das erste Mal so einen Podcast gehört hat und dann dachte, ja Mensch, das müssen wir auch machen. Und jetzt, 10 Jahre später, ist es schon einer der erfolgreichsten Wirtschaftspodcasts, die es da draußen so gibt. Und anlässlich diesem Jubiläum haben wir einen ganz speziellen Gast heute hier bei uns. Und zwar der zuständige Redakteur für den OMR-Podcast. Hey Flo.
Hi.
Ja, wir hoffen natürlich, dass es dir gut geht und dass es nicht zu viel Stress ist, weil am Samstag, schon mal ein bisschen vorweggenommen, steht ja eine große Party an. Da seid ihr sicherlich viel am Organisieren, ne?
Ja, genau. Also Samstag feiern wir ja mit allen Podcast-Gästen, die jemals dabei waren. Oder haben wir zumindest alle eingeladen, um einmal mit uns gemeinsam zu feiern. Und Sonntag ist dann ja tatsächlich der Stichtag, wo der OMR-Podcast 10 Jahre alt wird.
Kannst du schon verraten, wen ihr da am Sonntag als Überraschungsgast bringt?
Ich kann natürlich keine Namen verraten, aber Philipp war es für die Aufnahme an der Säbener Straße.
Okay, gut. Mal gucken, wer da drauf kommt. Ja, aber erzähl doch vielleicht erstmal, wie bist du denn überhaupt zum OMR-Podcast damals gekommen?
Ja, tatsächlich im ersten Schritt als Hörer. Also ich habe auch irgendwann angefangen, den Podcast zu hören, viele Folgen lang. Und war dann auch tatsächlich so, dass ich sehr viel einfach Wissen daraus gezogen habe. Und dann irgendwann, ich bin ja Journalist von Haus aus, insofern hat sich dann irgendwann mal die Gelegenheit ergeben, dass ich ein Buch geschrieben habe und mich einer der Podcast-Gäste, Stammgast Sven Schmidt, selbst mit in den Podcast eingeladen hat, als Sidekick sozusagen. Und danach hat Philipp mich dann gefragt, ob ich nicht mir vorstellen könnte, irgendwann auch mal als Redakteur für den Podcast zu arbeiten, was ich dann natürlich auch konnte.
Ja, richtig cool, auf jeden Fall dich dabei zu haben im Team. Und ich würde dir einfach mal direkt die Pistole auf die Brust setzen. Was glaubst du denn für alle, die da draußen zuhören, was macht den Podcast so erfolgreich? Also was ist jetzt in den 10 Jahren passiert? Was hat euch jetzt irgendwie da rauskatapultiert und ja, euch die ganzen Zuhörenden verschafft sozusagen?
Ja, ist natürlich schwierig immer so, was jetzt sozusagen alle Hörer darüber denken. Ich finde am Ende immer, es müssen einfach Geschichten sein, die interessant sind. Ne? Also das lebt ja doch stark von den Gästen. Und wenn die einfach spannende Geschichten zu erzählen haben, auch ihr Wissen teilen, teilweise ja auch erzählen, wie sie da hingekommen sind, wo sie heute sind, das finde ich immer total faszinierend. Und dann macht es natürlich auch irgendwie Philipps Art der Interviewführung aus, dass er halt eben es versteht, auch die Leute so erzählen zu lassen oder auch so zu befragen, dass sie halt eben auch vermeintlich einfache Fragen gestellt bekommen, über die sie dann auch nochmal anders nachdenken müssen, als sie das in anderen Interviews vielleicht gewohnt sind.
Erzähl doch mal, also ich kann mir vorstellen, dass sich das einige der ZuhörerInnen fragen, wie findet ihr und wie kriegt ihr die Gäste, die ihr so im Podcast habt?
Ja, das ist tatsächlich so eine Mischung aus irgendwie eigene Ideen, Vorschlägen so aus der Hörerschaft, das ist ein riesiger Teil, also wo Leute sagen, hier, guckt euch da mal den an, habt ihr schon mal davon was gehört oder mich interessiert das und das Thema, könnt ihr darüber nicht mal eine Folge machen? Und tatsächlich natürlich auch ja, in den letzten Jahren immer größer geworden, der Teil der Anfragen, wo Leute wirklich sich aktiv bemühen, in dem Podcast zu Gast zu sein. Und ja, das Endergebnis sozusagen, also diese rund 100 Folgen, die wir im Jahr machen, ist dann so ein Mix aus all den drei Bereichen, die ich gerade genannt habe.
Und nochmal so aus Marketing-Sicht, das ist ja jetzt nicht so, dass der Podcast irgendwie stattfindet und dann reden Philipp und der Gast miteinander, sondern da passiert ja auch noch ziemlich viel dann hinten drüber. Also wie macht ihr das, dass die Folge dann auch geklickt wird, auch angeguckt wird, auch angehört wird? Was ist da alles noch in dem Prozess involviert?
Ja, im Grunde muss man sagen, ist der Podcast ja heute nicht mehr nur noch die reine Audiodatei, die man irgendwo ausspielt, sondern ist es halt irgendwie ein Content-Produkt, was um ganz viele andere Content-Produkte ergänzt wird, ne? Also wir machen irgendwie jede Folge inzwischen mit Video, damit wir Snippets generieren können, damit wir den Podcast auch als Videopodcast bei YouTube ausspielen können. Wir machen einen Artikel dazu natürlich immer noch bei omr.com. Wir machen irgendwie ganz viel auf Social Media an Posts über Philipps Profile. Und da kommt inzwischen halt schon echt eine große Menge an Content zusammen, der im Endeffekt immer wieder ja, verschiedene Aspekte dieses Podcasts rausgreift und auf das Produkt aufmerksam macht.
Vielleicht kannst du auch einmal erzählen, wie sich jetzt so der Apparat hinter dem Podcast entwickelt hat, seitdem du dabei warst, seitdem du dabei bist. Wie hat sich das geändert?
Ja, ich glaube, die Anfänge hast, also weißt du besser als ich, ne? Wie ihr dann damals in der Redaktion das so ein bisschen nebenbei gemacht habt, ne? Wie Philipp dann teilweise auch irgendwie mit Rucksack und Mikrofon in New York unterwegs war und einfach noch selber die Aufnahmen da vor Ort organisiert hat. Oder dann halt ja bei uns bei OMR im Studio irgendwie freitagsabends noch schnell die neue Folge für sonntags gemacht wurde. Das ist heute alles anders, ne? Das ist tatsächlich ein großes Team. Das sind locker 10, 15 Leute, die an verschiedenen Stellen da mitarbeiten. Julia ja auch beim Thema Video, Social. Weil es einfach so viele verschiedene Ausspielkanäle gibt, so viele verschiedene ja, Etappen sozusagen in dieser Produktion, die berücksichtigt werden müssen, dass das halt einfach heute nicht mehr ja, ein kleines Team machen kann, sondern wirklich wahnsinnig viele Leute beteiligt sind. Also von der Redaktion über Leute, die die ganzen auch beispielsweise Roles aufnehmen, ne, mit der Werbung. Das ist ja auch ein riesiger Bereich inzwischen geworden. Also da gibt es tatsächlich ja, eine richtige kleine oder mittelgroße Redaktion im Hintergrund, die das alles macht.
Und was sind für euch da gerade, Julia, sind da auch gut drin für euch gerade die Wachstumshebel? Was sind die Stellschrauben, an denen ihr da gerade dreht?
Ja, ich glaube, es sind immer so ein bisschen so Phasen, ne? Also als ich angefangen habe beim OMR-Podcast vor 4 Jahren, das war ja irgendwie so die Phase, wo es erstmal darum ging, irgendwie diese Konstanz in die Planung reinzubekommen, die Reichweite auch audioseitig weiter auszubauen. Das war so irgendwie so das erste Ziel. Und dann irgendwie kam das Thema Video immer mehr auf, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen jetzt eigentlich mehr Snippets generieren, wir müssen irgendwie YouTube machen. Das haben wir auch jetzt schon auch dank Julias Einsatz echt gut geschafft. Also wir haben jetzt da irgendwie, weiß nicht, das Video von JP Performance, ich glaube 400.000 Klicks, also über wahrscheinlich 125.000, 130.000 Abonnenten jetzt auf dem Kanal, innerhalb von einem Jahr auch den Großteil gewonnen. Also das ist sicherlich das Thema, was wir uns für dieses Jahr ganz stark vorgenommen haben. Und fürs nächste Jahr ist dann ja auch nochmal das Thema Social mehr bei uns im Fokus, dass wir sagen, okay, wir müssen eigentlich drumherum noch mehr machen. Und dann gibt es halt irgendwie so Themen, die halt ja immer mal wieder so akut sind oder wo man sich immer mal wieder mit beschäftigt. Ich war jetzt kürzlich bei Fast and Curious auf der Live-Tour, habe mir mal angeguckt, was die so machen bei den Live-Events, weil das natürlich auch ein Bereich ist, wo wir immer mal wieder drüber nachdenken, welche Möglichkeiten es da vielleicht gäbe. Das machen ja viele Podcaster, dass die da sogar die größten Hallen in Deutschland irgendwie voll machen. Und natürlich ist das auch was, was wir uns immer angucken.
Du hast ja gerade jetzt für einen Artikel bei uns im Blog nochmal quasi die gesamte Geschichte des Podcasts nochmal aufgerollt und dir das alles angeguckt. Kann man da vielleicht anhand des Podcasts auch ein bisschen sehen, wie sich das digitale Marketing verändert hat, wie sich die Startup-Branche verändert hat. Hast du da irgendwelche, so einen roten Faden gesehen oder so?
Ja, was ja ganz interessant ist, ich weiß nicht, ob ihr euch da noch dran erinnert, die frühe Casper-Werbung bei uns im OMR-Podcast, nie zu weich und nie zu hart, sondern immer genau richtig zu einem schockierend fairen Preis auf den Markt gebracht. Also es ist irgendwie so, hat mich in meinen Anfangstagen immer so begleitet, ich kann das bis heute noch irgendwie im Kopf. Da sieht man ja im Endeffekt, welche Wirkung Werbung erzielen kann, gerade wenn sie halt von den Hosts so vorgetragen wird. Und da waren sicherlich alle Wege führen nach Ruhm mit Joko und Paul Ripke damals oder halt auch der OMR-Podcast mit Philipp, so Vorreiter, die diese Host-Read-Ads halt sozusagen etabliert haben. Heute ist das ja irgendwie Standard, aber damals war das halt wirklich was Neues, zumindest für den deutschen Markt. Und dann natürlich die Möglichkeiten im zweiten Schritt, die Werbung halt auch eben dynamisch einzuspielen. Ne? Also dass man auch bei älteren Folgen, ist das ja heute üblich, auch im OMR-Podcast, dass man halt immer wieder auch neue Werbung hört und die halt eben dynamisch eingespielt wird. Und ja, wenn man das jetzt sozusagen überträgt auf den Videobereich, dann bewegen wir uns da ja eigentlich in einer Welt, wie sie irgendwie im Podcast, im Audiobereich mal vor 10 Jahren war. Ne? Also dass man eben immer noch diese Baked-In-Werbung hat. Und da soll es ja im nächsten Jahr jetzt auch Änderungen geben. Das heißt, YouTube wird ja auch jetzt dynamische Werbung ermöglichen. Und ich denke, dass das auch nochmal einen riesigen Schub für Videopodcasts, die ja in den letzten Jahren auch stärker irgendwie gekommen sind, geben wird.
Ich hätte noch eine Frage, und zwar hast du ja jetzt auch gerade so ein bisschen von den Host-Reads-Ads gesprochen und dass Philipp bzw. der OMR-Podcast da ein bisschen First Mover war, beim Podcast ja auch insgesamt First Mover. Was glaubst du, wie wichtig ist dieses Trends sehen und vielleicht ein Gespür dafür haben, dass die kommen in Bezug auf den Erfolg?
Ich glaube, am Ende, das ist ja das Spannende, finde ich, immer am Medienbusiness, ne? Dass eigentlich kein Tag ist so wie der andere und du eigentlich nie weißt, irgendwie, was passiert jetzt. Ne? Also erinnern wir uns mal so ein bisschen zurück, damals als Clubhouse irgendwie aufkam und alle dachten so, oh krass, jetzt gibt's hier irgendwie nur noch Live-Audio-Content. Das ist ja nicht so gekommen, aber trotzdem beschäftigt man sich natürlich in dem Moment sofort damit und fragt so, okay, was bedeutet das eigentlich für uns jetzt? Ne? Also es war bei mir noch beim alten Arbeitgeber, wo ich aber auch mit Clubhouse experimentiert habe. Und das ist beim OMR-Podcast natürlich jetzt genauso. Ne? Wir gucken uns jedes Mal die Plattformen an und fragen uns, müssen wir jetzt bei TikTok sein? Müssen wir bei Instagram sein? Wie müssen wir da reagieren? Braucht es noch Artikel? Müssen wir eine Live-Tour machen? Das ist halt das Spannende, finde ich, so in unserem Bereich, dass halt eigentlich ja kein Tag ist wie der andere und halt auch jederzeit irgendwie das Produkt immer wieder in Frage gestellt werden muss, so ob wir überhaupt noch die richtigen Antworten haben auf den Markt, wie er sich da gerade so draußen darstellt.
Ja, richtig cool. Dann hoffen wir mal, dass wir noch ganz lange die richtigen Antworten haben. Und ich hätte sonst keine Fragen mehr.
Ich auch nicht. Wünsche dir viel Erfolg bei der 10-Jahres-Feier am Samstag.
Ja, wir sehen uns ja.
Der Wochensnack. Ich bin mir sicher, jeder und jede von euch fragt sich, was Roland sich so anguckt in seiner Freizeit. Er hat heute hier zum Glück eins von diesen wunderbaren Content-Pieces mitgebracht, denn er muss sich jetzt outen als kleiner Fanboy von Timothy Chalamet. Ja. Roland.
Nee, ich muss gestehen, ich habe noch keinen Film mit ihm gesehen, fällt mir gerade auf. Aber ich habe ein Video von ihm gesehen auf seinem Instagram-Account, was mich wirklich begeistert hat, je länger ich es angeschaut habe, muss ich gestehen. Und zwar ist das ein Zoom-Call. Also man muss wissen, dieser US-Hollywood-Schauspieler, kurz vor Weihnachten veröffentlichte er einen neuen Film. Marty Supreme heißt er. Und dann gibt es jetzt auf seinem Instagram-Account und auf X gibt es ein Video von einem Zoom-Call, was er quasi mit Mitarbeitenden dieses Filmverleihs, A24 heißt er, gemacht hat. Und wo er quasi denen die Marketingstrategie für den Film, wie er sie sich ausgedacht hat, einmal darlegt. Und das ist einfach super lustig. Am Anfang erkennt man nicht, dass es ein Gag ist und man denkt, es ist wirklich ernst gemeint. Und je länger der Call läuft, merkt man, da versucht irgendwie, also er spielt so ein bisschen den Schauspieler, der den Marketingleuten die Marketingwelt erklären will. Und ich glaube, jeder von uns hatte schon mal irgendwie einen Zoom-Call, wo man da gesessen hat, gedacht hat, oh, Leute, was erzählst du mir gerade für Scheiß? Aber es natürlich nicht sagen konnte und da gibt es so awkward Pausen und
man muss dazu sagen, die Leute, die sich das anhören, sind ja alle auch so, also die sind ja so, die beten den ja an wie so ein Gott und sind so, ah ja, ich verstehe voll, was du meinst und alles, was der macht, ist halt einfach nur komischen, weiß ich nicht, was erzählen. Ich habe es mir ja auch angeguckt, nachdem du mir das geschickt hast. Ich habe es mir ja sogar als erstes angeguckt. Und meine Nachrichten an dich per Slack waren ja auch, oh Gott, ist es dein Ernst? Ist er wirklich so drauf? Oh mein Gott, was passiert hier, Roland? Und du hast dann irgendwann geschrieben, du findest es total witzig. Und ich war so, ja, aber wirklich witzig oder findest du es auch total weird einfach nur?
Also er erzählt, also man muss jetzt einmal erzählen, was er da an Ideen hat. Er sagt ja irgendwie, er will dann den Film quasi mit einer Farbe branden. So wie Barbie für Pink gestanden hat, soll jetzt Marty Supreme für eine Frage bestehen und dann sein Art Director hätte ja mal monatelang was vorbereitet und dann zeigt er einen Screenshot einfach von einem orangenen Quadrat.
Und was? Alle in dem Call sind halt so, ah ja, mhm. Ja, verstehen wir, okay, ja, orange. Mhm.
Und dann hat er Ideen, was er alles mit der Farbe orange macht, dass er die Freiheitsstatue orange einfärbt, dass er einen orangenen Zeppelin steigen lässt mit dem Filmtitel, dass er jetzt bei dem Festival von Tyler, the Creator spielt in diesem Film mit und er veranstaltet jetzt demnächst ein Festival, dass er da orange Ping-Pong-Bälle vom Himmel fallen lassen will. Also in dem Film spielt er einen Ping-Pong-Spieler. Es ist alles sehr, sehr abstrus.
Und es ist ja eigentlich auch ein großer Marketing-Stunt.
Ja.
So ist es ja, weil er soll ja den Film bewerben und er hat sich da jetzt irgendwie ein bisschen selbst auf den Arm genommen. Und hat da so ein ironisches Video rausgehauen.
Und es ist ein 18-minütiges Video, ja. Ein abgefilmter Zoom-Call. Und der hat jetzt auf Instagram knapp 10 Millionen Views, auf X hat er 3 Millionen Views. Und es widerspricht eigentlich allem, was halt so angesagt ist. So aufmerksamkeitsoptimierte Kurzvideos von maximal 3 Minuten mit einer Hook in den ersten 0,4 Sekunden. So ist es halt gar nicht und es funktioniert trotzdem.
Ein Querformat.
Und das fand ich halt krass. Ich habe mich dann daran erinnert, Rachel Carton, die wir hier schon häufig genannt haben, und Zaria Pervez von Duolingo, die haben vor kurzem einen Podcast aufgenommen und haben dann beide so gesagt, ja, sie glauben, jetzt kommt so ein bisschen der Gegentrend. Sie haben das Slow-Burn-Content genannt, also so Content, der länger läuft und halt eben nicht so schnell geschnitten und aufmerksamkeitsoptimiert ist. Und da dachte ich, vielleicht ist das jetzt das erste Beispiel dafür. Wir haben vor kurzem hier über SSIO gesprochen, der auch irgendwie eigentlich alles anders gemacht hat, als man denken würde und es trotzdem funktioniert hat. Und das ist einfach auch super lustig. Und genau, muss man auch sagen, ich habe jetzt auch gerade Artikel gefunden, dass es wirklich schon diesen orangen Zeppelin, den offenbar wirklich schon fliegen lassen. Also wer weiß, ob diese anderen Ideen, die also wirklich komplett abstrus sind, ob sie einige davon auch noch umsetzen werden. Ich glaube, man wird von diesem Film noch einiges hören in Sachen Marketing und Timothée Chalamet selbst scheint da irgendwie committed zu sein. Und ich glaube, das kann man mal im Blick behalten. Vielleicht kann man da ein bisschen was von lernen.
Ja, also falls ihr 18 Minuten Zeit habt, euch einen Zoom-Call anzugucken, dann auf jeden Fall den.
Ich habe das natürlich in der Freizeit gemacht, nicht während meiner Arbeitszeit. Hallo, Chef.
Sicher. Die Zeit ist mal wieder schnell vergangen, aber damit ihr noch mit konkreten Takeaways nach Hause geht, Roland, was haben wir gelernt?
Also ein Takeaway, was man, glaube ich, für den Black Friday, vielleicht ist es jetzt auch schon zu spät, aber ich glaube, was man auf jeden Fall behalten sollte von Johannes Klisch, ist dieser Takeaway, irgendwie 20% nicht mehr Rabatt auf die Bestseller, auf die bestverkaufenden Produkte. Das ist, glaube ich, ein guter Ratschlag, den man beherzigen sollte. Was hast du denn mitgenommen?
Ja, also das Interview mit Flo hat mich ehrlicherweise einfach nochmal ein bisschen darin bestätigt, dass auch wir vielleicht hier auf dem richtigen Weg sind, dass Video einfach wichtig ist. Ich arbeite ja selbst auch super viel mit Video und unter anderem haben wir auch unseren OMR Takeaway Podcast auf YouTube. Und falls ihr den abonnieren wollt, könnt ihr das natürlich gerne machen. Es ist einfach eine super Suchmaschine. Ich bin großer YouTube-Fan, einfach ein bisschen besser als Spotify.
Wenn man in den Empfehlungsalgorithmus reinkommt, ist es auch super wertvoll. Also,
genau.
Da spielt gerade die Musik, glaube ich, im Podcast.
Genau. Und erzähl doch nochmal von deinem Takeaway aus der letzten Story.
Ja, lad einfach Timothée Chalamet in deinen Zoom-Call ein und dann funktioniert es auch.
Dann einfach aufnehmen und posten. Perfekt.
Ja, nee, ach, man kann, glaube ich, schon nochmal sagen, wenn man halt so einen Feed hat, der voller aufmerksamkeitsoptimierter Videos ist, dann fällt halt was so ein bisschen gegen den Strich läuft, hat dann schon eine höhere Chance, vielleicht aufzufallen. Und das funktioniert. Also einfach so ein bisschen immer mal wieder gucken, antizyklisch gegen den Trend, kann ich da irgendwie auch irgendwie Punkte machen? Das ist, glaube ich, immer wieder sinnvoll, sich diese Frage zu stellen.
Ja, auf jeden Fall. Eine Frage, die wir uns aber nicht stellen müssen, ist, ob wir nächste Woche auch wieder da sind. Da sind wir natürlich wieder da. Da werden wir wieder mit ein paar Geschichten um die Ecke kommen. Da werden wir uns wieder vorher gestritten haben, was hier überhaupt in den Podcast reinkommt. Aber es wird hoffentlich wie immer spaßig und ein bisschen lehrreich. Deswegen schaltet doch gerne nächste Woche wieder ein. Bis dahin könnt ihr uns gerne bewerten, Kommentare hinterlassen, uns weiterempfehlen, uns abonnieren auf allen möglichen Plattformen. Roland freut sich da sehr, sehr doll drüber.
Aber du hoffentlich auch.
Natürlich.
Ja, auf jeden Fall. Wir freuen uns beide. Wir lesen immer alles. Wir haben schon auch viele Themenvorschläge bekommen. Wenn es die Themen nicht in die Sendung reinschaffen, ist das keine Kritik an dem Thema, sondern immer auch ein bisschen hat mit Zeitbegrenzung zu tun. Also wir sind über jegliches Feedback dankbar. Meldet euch gerne. Und ja, dann bis hoffentlich nächste Woche.
Bis dann.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.